Wir haben sehr schnell gemerkt, dass diese Branche von Lügen, Märchen und Illusionen lebt.
Ich muss jetzt Winzer kennenlernen. Ich kenne keinen einzigen.
Also es gibt kein Land, ich würde sagen, vielleicht außer Nordkorea, gibt es kein Land, das so
billigen... Außer Nordkorea?
Ja. Okay. Es gibt kein Land, das so billigen Wein trinkt wie Deutschland.
Brand Trust Live.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge Brand Trust Live. Wir haben heute ein Thema, das heißt Label oder Leistung, und das, wenn man so mag, ist so ein Leib- und Magen-Thema, und es geht überhaupt um viel Leib und Magen in dieser Sendung von Brand Trust, weil, ich sag mal, damit und dagegen kämpfen wir, seit es Brand Trust gibt, ne, der Kampf gegen die Oberflächlichkeit und die Fürsprache zu echter Leistung. Das ist heute das Thema, und das würde, wenn jetzt Charlene und ich das alleine machen würden, vielleicht ein bisschen theoretisch, und wir würden wahrscheinlich relativ schnell so in unsere inneren Befindlichkeiten abdriften. Und deshalb haben wir uns zur Auflockerung einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr gefreut habe, auch deshalb, weil er schwer zu bekommen ist. Er ist leicht flüchtig, schwer fassbar, und jetzt ist er tatsächlich da. Heute früh war ich mir noch nicht sicher.
Hat sich erschrocken, dass er da ist.
Hat mich kurz erschrocken. Mein Gast hat auch für mich eine prägende Rolle gehabt. Ich habe nämlich erst mit 34 Jahren angefangen, Wein zu trinken. Und wenn man dann mal drauf ist und entdeckt, was sich da für eine Welt auftut, dann braucht es natürlich auch einen Guide. Und da bin ich dann vor fast 30 Jahren an den Martin geraten. Und Martin Kössler ist gelernter Werkstoffwissenschaftler. Und jetzt ist er Weinhändler, kann man fast gar nicht sagen. Er ist eigentlich, wird man gleich merken, mehr. Eigentlich ist er auch on a mission, ne? So wie ja. Wir, zum Thema Wein. Und bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich einen Wein von ihm trinke, dann lese ich auch den Text, den er dazu geschrieben hat. Und dann verändert sich der Geschmack nochmal. So viel zum Thema ganzheitliches Erlebnis. Martin hat sein Unternehmen gegründet, noch während er studiert hat, 1982. Und was seitdem passiert ist und was das mit ihm gemacht hat und welchen Zustand die Branche hat und was das Ganze mit Leistung oder Label zu tun hat, darüber unterhalten wir uns jetzt. Und deshalb herzlich willkommen bei uns in unserer kleinen Runde. Du hast die neue Generation von Weintrinker links Jen von
Alpha
dir sitzen.
Sitzt auch hier.
Und den, der es hier schon länger macht und seine Neugier immer noch nicht verloren hat und gerne mal an den Rand geht, der sitzt auf der anderen Seite und du bist mittendrin. Und jetzt legen wir los, und ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Frage 1. Warum schmeckt Wein, den ich im Urlaub trinke und sage, da nehme ich jetzt eine Kiste mit nach Hause, zu Hause immer nicht so gut?
Das ist eigentlich ganz logisch, weil Weintrinken ist eine extrem subjektive Angelegenheit. Und wenn du im Urlaub bist, hast du geatmet, bist vielleicht gelaufen, deine Lunge ist entspannt, dein Kopf ist entspannt, du bist offen dafür und hechelst nicht von Termin zu Termin. Und deswegen schmeckt die Pulle so wunderbar. Und dann bist du zu Hause und bist in deinem Trott. Es riecht anders, die Mondphase ist anders und alles funktioniert nicht. Und dann kommst du eben, wenn du das hinterfragst, warum das so ist, eigentlich so ganz langsam zum Profitum und merkst, dass du da trennen musst zwischen deinem persönlichen Urlaubsgusto und der Physik und Chemie dahinter.
Das heißt, fürs Weinerlebnis hängt es nicht nur vom Wein ab, sondern auch von dir.
Wein ist Reflexionsfläche in dir. Der findet nur in dir statt.
Aber jetzt gehen wir noch mal kurz runter vom Niveau, weil ich glaube, viele wollen noch ein bisschen wissen, ja, wie ein Werkstoffingenieur zum Weinhändler wird. Willst du mal kurz erzählen?
Ich habe promoviert über das Ermüdungsverhalten von Turbinenschaufeln in Atomkraftwerken.
Das wäre aber auch was mit Zukunft.
Ja, ja, und der Weg zum Wein ist dann doch ein bisschen weiter.
Da braucht aber, man Alkohol, ne?
Bei ja, dem nein, also ja, das ist relativ simpel. Wir sind halt durch Zufall, wie jeder andere auch, zum Wein gekommen. Und haben dann, ich verdanke das Ganze auch meiner Lebensgefährtin, die Journalistin war, und diese Mischung aus nach dem Grund sozusagen, dass die Recherche und der Ingenieur dann nach dem naturwissenschaftlichen Warum fragt, hat uns sehr schnell gezeigt, dass das, was an der Oberfläche Wein ist, nicht unter der Oberfläche auch Wein ist. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass diese Branche von Lügen, Märchen und Illusionen lebt und wollten das ein bisschen anders machen. Also zunächst mal die Chemie und Physik zu verstehen. Ja, wie entsteht Wein überhaupt? Wir kaufen uns heute eine Flasche Wein, kippen die ins Gesicht, warten, wie es wirkt und das war's. Aber tatsächlich Qualitätskriterien zu entwickeln, die über das Geschmäcklerische schmeckt mir hinausgeht, das war unser Impetus. Das haben wir versucht herauszufinden. Hat lang gedauert, 20 Jahre lang. Ja, also das kriegt man nicht so einfach. Und wir sind bis heute einer der ganz wenigen Weinhändler, der jeden Weinberg kennt, jeden Boden kennt und jeden Betrieb kennt.
Du entschlüsselst jetzt dann seit über 40 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Was waren deine Erkenntnisse? Oder entschlüsselst du immer noch?
Nö, die Erkenntnis relativ einfach. Es klingt jetzt ganz komisch, es geht um Böden. Es geht um Landwirtschaft. Es ist eine Erkenntnis, ich verdanke das einem Winzer. Einem Winzer, der Bauer ist und Nebenerwerbslandwirt. Und mit dem gehe ich durch den Weinberg und der spricht mit mir, dass ich dachte, ja sag mal, ich trinke jetzt seit 20, 25 Jahren Wein. Was erzählt er mir da? Muss ich wieder bei Null anfangen? Der sprach nämlich über seine Böden, wie er über seine Böden seine Trauben steuert. Die Qualität seiner Trauben, die Reife, die Schalendicke, Blattwerk. Und das war für mich Flash.
Man sagte, die Hälfte ist, findet am Weinberg statt, die andere Hälfte im Keller.
Nee, das stimmt so nicht. Wenn du im Weinberg richtig gut bist, brauchst du im Keller gar nichts machen. Wirklich fast nichts. Du kontrollierst ein bisschen. Du schaust, dass da nichts in die Hosen geht, ja, pH-Säure abhängig und so weiter. Man geht heute davon aus, tatsächlich, du arbeitest 11 Monate draußen für einen Monat im Keller. Und ungefähr so ist auch die Bewertung. Nur die Wahrnehmung ist eine andere. Wenn du in ein Weingut gehst, wird dir immer der Keller gezeigt. In die Weinberge gehen die nie, weil niemand will in die Weinberge. Weil du siehst ja da auch nichts. Du müsstest dich ja mit Boden kümmern. Du müsstest wissen, woran erkenne ich gesunden Boden. Ein Winzer hat 3 Berufe. Und ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Winzer von den vielen Tausend, die ich kenne, die alle 3 Berufe beherrschen. Der erste Beruf ist der Landwirt. Die blöden Trauben durch 11 Monate gesund durchzukriegen. Der zweite Beruf ist der Chemiker im Keller. Das, was du dort produziert hast, in Wein zu verwandeln. Und der dritte Beruf ist, das Zeug zu verkaufen.
Woran erkenne ich einen guten Boden und einen schlechten Boden?
Lebendig. Du fasst den an. Du siehst die Struktur. Ich könnte jetzt Bilder zeigen. Aber wenn du in einen konventionellen Weinberg gehst, der jetzt mit Glyphosat über 30 Jahre behandelt wurde, und du versuchst mit deinem Finger da einfach nur in den Boden zu gehen, brichst du dir die Fingernägel ab, weil der Boden ist versintert. Gehst du in einen Bio-Wein oder einen regenerativen Weinberg, dann kannst du da reinfassen und du siehst, es riecht nach Erde, du kannst reinfassen, es ist ganz weich, das ist, du hast da diese ganzen Pilznetzwerke, das sieht komplett anders aus. Der sogenannte saubere Weinberg, und die Winzer nennen das wirklich so, das ist der rausgespritzte. Und da, wo es Chaos ist...
Also wo es kein Unkraut gibt.
Und der gibt kein Unkraut.
Oder?
Unkraut ist immer nur das Pathogen, das durchschlägt. Also du hast sozusagen nur auf
also wo nicht Weinreben
aufwachsen. Begrünung. Nenn's Begrünung. Ja, also du hast dort einfach Kraut und Rüben wachsen und die haben alle Funktionen, nämlich unterschiedliche Wurzeltiefen. Du versuchst sozusagen zu bepflanzen, indem du deinen Boden locker machst, indem du organische Masse einbaust. Das hat mir die Augen geöffnet damals bei dem Besuch mit diesem Landwirt, der mir das eben gezeigt hat. Und heute kannst du den Unterschied mit 2 Flaschen klar machen. Das ist ganz einfach.
Aber gib uns mal, weil ich glaube, es tauchen doch einige Fragen auf bei den Zuschauern. Gib uns mal nochmal so einen Überblick für die, die da nicht so im Thema sind. Wie ist so der Weinmarkt in Deutschland aufgebaut? Also was Preisstrukturen angeht, was
der deutsche Markt ist ein sehr spezieller Markt.
Qualitätsstrukturen angeht. Einfach nur mal so grob, dass man ein bisschen orientiert ist.
Also es gibt kein Land, ich würde sagen vielleicht außer Nordkorea, gibt es kein Land, das so
billig... Außer Nordkorea?
Ja, okay. Es gibt kein Land, das so billigen Wein trinkt wie Deutschland. Wir sind ein weinproduzierendes Land und trinken die billigsten Weine der Welt. Das ist ein Phänomen.
Und billig heißt...
Naja, der Durchschnittspreis liegt, glaube ich, bei 3 Euro irgendwas. Und es macht sich, glaube ich, auch keiner Gedanken, ob überhaupt jemand für 3,50 Euro arbeiten will.
Also Durchschnittspreis sagst du ungefähr 3,50 Euro.
3,60 Euro oder irgend sowas ist der Durchschnittspreis.
Also das heißt, es gibt darunter was, 99 Cent.
Ja klar.
Und es gibt darüber was. Wie viel Prozent des Weines in Deutschland wird teurer als 5 Euro verkauft pro Flasche?
Keine 5%.
Was?
Ja.
Janina ist übrigens auch Teil der Sendung.
Hallo, ich höre ganz... ganz
fast. Nee, keine 5%.
Ja, weil ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, ich als absoluter Laie, der Wein beim Edeka kauft.
Ja.
Tut mir leid. Was kannst du mir für Tipps geben? Also was mache ich jetzt, wenn ich sage, ich will nicht nur auf den Preis schauen, aber ich schaue gerne auf den Preis. Also ich habe da schon eine Zahlungsbereitschaft für. Aber woran orientiere ich mich? Weil ich kann ja an der Flasche nicht den Boden überprüfen. Was würdest du mir da für Tipps geben?
Das ist das große Manko an dieser Branche. Und deswegen kann sie von Lügen, Märchen und Illusionen so gut leben. Weil sie eine Branche ist, die ganz bewusst keine Verbraucherinformationen will. Ist eine Ausnahme im gesamten Lebensmittelsektor. Total aus. Wenn du einen Erdbeerjoghurt kaufst, weißt du, dass da keine Erdbeere drin ist. Ist aber deklariert. Beim Wein steht drauf, Achtung, Vorsicht, enthält Schwefel. Darauf hat man sich geeinigt.
Ja.
Ja, aber selbst schwefelfreier Wein enthält Schwefel. Es gibt keinen schwefelfreien Wein. Ja, das ist ein klassisches Bestandteil der Gärung. Und jetzt, seit neuestem, gibt es ein neues Weinrecht, ein neues Weingesetz. Seit dem Jahrgang 2024. Jetzt ist auf jeder Flasche immerhin ein QR-Code drauf. Den kannst du scannen. Und dann kriegst du immerhin deinen Zucker, deinen Alkohol. Und es müssen dort alle Inhaltsstoffe deklariert werden, die im Wein verbleiben. Also in heißen Jahrgängen musst du aufsäuern. Also steht drauf Meta-Weinsäure. Und das ist eine gute Hilfe. Also du stehst im Supermarkt, nimmst deine Flasche, scannst das Ding und wenn da viele Zusatzstoffe drin sind, stellst sie besser wieder zurück.
Okay, also ich schaue nach Quantität. Gibt es auch einen Zusatzstoff, wo du sagst, wenn der drin ist, stell die Flasche auch zurück?
Nein, die Lobbys haben sich durchgesetzt. Alle kritischen Inhaltsstoffe, die nicht im Wein verbleiben, weil sie wie eine Katalyse arbeiten. Schönungsmittel, ganz fiese gibt es da, ganz fiese. Mhm. PVPP, Polyvinyl, Polypyrrolidon. Das ist ein Nanopulver, das du zum Beispiel in die glanzhellen Biere kippst. Dafür wurde extra das bayerische Reinheitsgebot geändert in Brüssel, damit sie dieses Schönungsmittel reintun können, damit das Bier schön glanzhell ist. Mhm. Wir haben aber neulich eine Verbraucherschutzsendung gemacht und haben 24 verschiedene Weine analysiert auf Überbleibsel. Es muss nämlich per Gesetz hinterher rausfiltriert werden und wir haben es im Wein gefunden. Also das ist eine ganz intransparente, ich will jetzt wirklich nicht dem Wein schaden, aber es ist eine intransparente Branche.
Ja, weil das Problem ist ja, ich, und so schätze ich die meisten an, wir haben ja gar kein chemisches Verständnis. Ich kann ja nicht mal sagen, ob das gut oder schlecht ist, dass da Schwefel drin ist. Ich kann es ja nicht sagen. Schwefel klingt erstmal schlecht und da arbeite ich ja nur mit Vorurteilen. Weil ich hab das Verständnis nicht. Also bin ich ja komplett ausgeliefert. Was mache ich denn jetzt?
Lass mich mal da rein. Jetzt kommen wir mal zu Label. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Leistung, jetzt gehen wir mal zu Label. Es gibt ja jetzt so, damit Charlina eben nicht komplett ausgeliefert ist und orientierungslos, es gibt ja Hilfen. Ja? Sagen wir mal, eine Hilfe ist das VDP. Das ist die Vereinigung Deutscher Prädikatsweingüter. Das ist ja, das sind die Top-Weingüter Deutschlands quasi, haben sich da zusammengetan. Kann das eine Hilfe sein?
Das kann auf jeden Fall eine Hilfe sein. Das heißt aber nicht, dass, wie im Bio-Bereich, das heißt aber nicht, dass der Wein auch gut schmeckt.
Das ist eine andere Frage, aber jetzt mal.
Aber du hast natürlich,
geht's ja mal um so
eine Grund. Ja, also du hast, es ist leider nicht alles Bio, was der VDP hat. Da streiten sich noch, hauen sich noch die Köpfe ein. Aber du hast auf jeden Fall, wenn du da aufgenommen wirst, wird da gegenseitig kontrolliert, hast du auf jeden Fall die Gewähr, dass du einen guten Wein hast. Nimm ein anderes Label, nimm das Bio-Label. Du hast dort immerhin die Garantie, das auf synthetische Spritzmittel getestet wird, da werden Blatttests gemacht und so weiter. Du hast keine Garantie für Geschmack. Und das ist wieder die Intransparenz der Branche, weil natürlich der Bio-Wein auch billig sein muss. Und deswegen hat man Anfang 2000 leider Zusatzstoffe genehmigt, wie Reinzuchthäfenenzyme
im
Bio-Wein.
Es gibt da verschiedenste Bio-Labels. Was ist denn das Verlässlichste?
Nur die Verbände. Aber auch dort, es ist wirklich...
Das heißt,
es ist,
die Verbände...
Naja, nimm jetzt Bioland, nimm Naturland, nimm Demeter. Da gibt es ganz viele. Es gibt Real Biodiver in Frankreich, da gibt es ganz viele. Aber man muss wissen, dass auch dort der Kampf geführt wird, dass das Label wichtig ist. Also Demeter International wird gerade von Antinori, den ganz großen, Frescobaldi, Torres... bombardiert, die hätten gerne dieses wertvolle Label Biodynamik Demeter auf dem Etikett, würden aber gerne natürlich, weil sie zigtausende von Hektar haben, Maschinenernte und Reinzuchthäfen verwenden. Das geht aber gar nicht bei Demeter. Und das sind so die Streite, die bräuchten aber gerne, das hätten aber gerne das Geld dieser Großen. Da merkst du, wie wichtig Labels sind, weil wir ansonsten keine Orientierung haben.
Gehen wir mal zur deutschen Weinklassifikation. Großes Gewächs, erstes Gewächs. Was hilft einem das?
Label.
Also nicht.
Doch, was spannend ist, ist der Hintergrund dazu. Und das verstehen ganz viele nicht. Eine Pyramide. Wein. Was bedeutet Wein? Ich kann Wein auf Rübenäckern machen und ich kann ihn auf geeigneten Lagen machen. So, auf Rübenäckern schmeckt er rund und mollig, hat Speck auf der Hüfte und tut nicht weh. Wenn ich jetzt aber in spezielle Lagen gehe, nämlich in das GG, dann kommt er aus einem einzigen Weinberg, der sich über hunderte von Jahren über die Mostgewichte und qualitativ als hochwertiger Wein entwickelt hat. Insofern ist diese Qualitätspyramide auch eine geschmackliche. Der Gutswein ist rund und schön und saftig. Und da musst du jetzt schon einigermaßen erfahren sein, um das teure GG schmecken zu können.
Gutswein, muss man sagen, ist aus verschiedenen Lagen.
Der kommt, der Gutswein ist, der geht durch den Keller und sagt, das geht nicht in die Großen, das kommt mal da rein. Das kommt von ganz vielen verschiedenen Lagen, auch verschiedenen Lagenqualitäten. Aber da erahnt man wenigstens mal die Idee von Weinbau. Ja, wir haben uns über Jahrtausende ein Schema ersoffen, das auf historischer Grundlage besteht. Was ist denn Wein? Wein ist grundsätzlich historisch Wasserersatz. Es ist nämlich sauberer durch die Gärung als Wasser.
Wie Bier eigentlich.
Siehe Mittelalter, wie Bier. Ja? Und dann hat man historisch Wein ja nur angebaut dort, wo meine wichtigen Lebensmittel nicht gewachsen sind. Deswegen immer an Hängen. Und historisch gesehen hat man dann eben festgestellt, je karger die Böden, man kannte ja Louis Pasteur noch nicht, man kannte den pH-Wert noch nicht, man hat nur die Erfahrung gemacht, auf fetten Rübenäckern hält der Wein nicht lange. Aber wenn ich jetzt in die Hänge ging, an die Steilhänge gehe, dort wird der Wein sauer, weil das ist ja karger Boden, der kriegt den Speck nicht und dann hält er plötzlich lang. Und so hat man über Jahrhunderte sich eine Qualitätsvorstellung ertrunken, sozusagen entlang der Chemie, die man nicht kannte.
Also das heißt, zurück zu den Klassifikationen, ich höre so raus, das ist schon ein verlässlicher Indikator, wofür natürlich auch ein saftiger Preisaufschlag.
Die müsst ihr jetzt kurz erklären, also was hast du gesagt, Erstgewächs versus das?
Großes Gewächs, erstes.
Was heißt das?
Das große Gewächs ist sozusagen das Grand Cru in Frankreich. Das kommt von einer einzigen Lage, die sich tatsächlich historisch über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte herausgestellt hat.
Okay, das sind diese Hänge und Erstgewächs ist Rübenacker.
Tatsächlich der vibrierende, der am längsten haltende, der das höchste Mostgewicht hatte und der auf die Art und Weise in dieses Qualitätsschema passt, das wir uns ertrunken haben. Mhm. Ja, das ist der aufregendste Wein.
Okay. Darunter ist dann das erste.
Das erste Gewächs. Stell dir folgendermaßen vor, das berühmte Burgund. Also wenn du dann nach Spanien in den Urlaub fährst, dann fährst du an Burgund vorbei. Ja. Und dann siehst du da, unten geht die Autobahn entlang, Rübenäcker. Und dann kommt so ein leichter Hang und dann geht's hoch und dann kommt die Kante und oben ist der Wald. Sieht völlig harmlos aus. Aber in dem Augenblick, wo ich an den ersten Hang komme, kommt Kalk. Mhm. Weil das Ganze ist Kalkstruktur. Ja. Und also ich gehe vom Sand und
ja,
genau, ich gehe vom Sand und Lehm Vollversorgung, Vollpension, ja. Gehe ich so ganz langsam in die kargeren Böden und das Grand Cru ist dann oben eine Erdauflage von so viel, der Rest ist Stein. Der Wein muss ich mühen. Der schmeckt auch nicht jedem, weil das ist nervig, das ist sauer, das ist rassig, ja? Und das hat man sich als Qualitätskriterium ersoffen. Und so hat man hier oben das Grand Cru, dann kommt das Premier Cru, das erste Gewächs, das aus einer schon definierten guten Lage kommt, die tatsächlich geschmacklich auch sich zu unterscheiden weiß, im Vergleich zum Rübenacker.
Und der hat ja auch dann einen besonderen Namen, der Rübenacker-Wein?
No, das ist dann Bourgogne Grand Ordinaire. Oder
Grand Ordinaire.
Bei uns heißt es halt Gutswein. Oder ich will jetzt die Gutsweine nicht. Die haben ihre Berechtigung, um Gottes Willen. Die können auch von tollen Lagen stammen. Aber ich wollte es jetzt nur mal demonstrieren, was die Idee dahinter ist. Da ist schon eine historische Entwicklung dahinter.
Ich habe so viele Fragen.
Ja, du kannst wenn du bei Label bist, gerne weitermachen. Ich will nur noch das Label-Thema zu Ende natürlich bringen, weil wir haben jetzt mal oben angefangen. Wir haben die Bio-Labels kurz besprochen. Wir haben jetzt die Klassifikations besprochen. Aber wichtig ist natürlich bei Brand Trust jetzt auch die Marke des Weinguts oder des Winzers oder des Ortes oder der Region. Das sind ja auch alle, also Burgund ist ja insofern
eine Marke. Absolut.
Ja, und innerhalb des Burgunds gibt es dann die
Weingüter.
Genau, erstmal die Orte, die Lagen, dann gibt es die Weingüter und dann gibt es auch noch die Winzer.
Ja.
So, also das sind ja alle so Orientierungspunkte, mehr oder weniger aus. Ne? Nicht jeder Winzer ist eine Marke. Aber auch hier die Frage, was würde den, ich sag mal noch, orientierungslosen Weinkäufern das für eine Hilfe geben? Wie stark kann man sich auf Regionen, Orte.
Na, ich finde es mal ein sehr schönes Beispiel ist Chablis. Mhm. Wir haben Kunden, die sagen, ich trinke keinen Chardonnay, aber habt ihr einen Chablis? Pech gehabt. Chablis ist immer Chardonnay. Nur das Problem ist, die Franzosen, die da eine wirkliche Kultur des Geschmacks haben, haben eben irgendwann festgestellt, meine Marke Chablis ist deswegen eine Marke, weil dort Chardonnay nicht nach Chardonnay schmeckt, sondern nach dem Boden. Das ist ein Muschelkalk, der ist so karg, dass diese Chablis ganz, die haben einen Geschmack, der ist weltweit einmalig. Und das ist so der erste Wein, glaube ich, wo man wirklich sagen kann, das ist ein Markenwein gewesen, der auch schon in den 70ern, 80ern, 1970, 1980 eine Bedeutung hatte, weil er eindeutig identifizierbar war, auch geschmacklich. Du wusstest, wenn ich ein Chablis kaufe, kriege ich das dafür. Ja, und das ist natürlich eine spannende
Geschichte. Also das Region bietet schon mal einen Orientierungspunkt, ja. Auch für Geschmacksprofile, ja, schon. Die man erwartet.
Ja.
Ne?
Okay. Weil du ja Regionen auch mit Rebsorten verbindest.
Können sich jetzt die Weingüter, die Winzer im Chablis eigentlich unterscheiden voneinander? Oder
natürlich.
Ich sag mal, arbeiten die alle mehr oder weniger dem erwarteten Chablis-Geschmack nach?
Es gibt so einen blöden Terminus technicus. Also wir labern ja unsere Kunden zu mit Worten. Aber es gibt das Wort Terroir. Mhm. Und in Deutschland wird es fehlinterpretiert als Boden. Die Franzosen...
Bodenklima, ne? Bodenklima.
Bodenklima. Die Franzosen, Mensch. Ja, das heißt, es ist der Mensch, der dem Wein erst ein Terroir verleiht. Und was macht denn der Mensch? Der interpretiert doch seine Lage. Und der kann jetzt sagen, ich lese früher, damit mein Wein magerer ist und saurer. Oder ich lese später, damit vollreif, höherer Alkohol, runder, mehr Zucker.
Also ist der Winemaker eigentlich die verlässliche Größe, der Winzer?
Immer der Winzer, der Betrieb. Ich würde behaupten, dass wir heute in einem Zeitalter sind, wo wir so viele Faktoren beherrschen im Weinberg, dass der Betrieb eigentlich der ist, der Name des Betriebs, der für eine Stilistik, für Charakter und für Geschmack garantiert.
Also das heißt, von den, ich sag mal, verschiedenen Orientierungspunkten, Labels, Kategorien, über die wir jetzt gesprochen haben, sagst du, ist der Winzer eigentlich der, der die meiste Orientierung gibt? Der geht über die Region, über den Ort, über das Bio, über die Klassifikation. Das heißt, auch ein Winzer, der jetzt diese Klassifikation beispielsweise nicht mitmacht und nicht im VDP ist, kann trotzdem was
aber hallo und wie?
Transportieren.
Aber natürlich.
Und erfüllen.
Aber natürlich. Und zwar qua Profil.
Das ist interessant, weil ich mir jetzt mal Weinkarten vorstelle. Ich war jetzt kürzlich mal, die meisten Weinkarten sind ja auch nach Ländern.
Ja.
Regionen,
ja,
geordnet. Und ich war jetzt kürzlich in Würzburg, witzigerweise im Stachel.
Ja.
Und der hat die Weinkarte nach Winzern geordnet.
Ja.
Da war ich erstmal völlig irritiert. Ja. Nur das fällt mir jetzt ein. Also der hat es eigentlich richtig gemacht.
Der hat es richtig gemacht. In der Region. Im Übrigen, das ist eine Hilfe für dich. Das ist jetzt unsere Seite des Marktes, der Winzer. Da sprechen wir schon von Qualität. Die andere Seite hat die Marke Rebsorte.
Mhm.
Ja, also du wirst dort, da spielt der Erzeuger keine Rolle. Also für dich wäre es wichtig, Erzeugerabfüllung. Der Erzeuger muss nicht mit Telefonnummer, aber mit Adresse und Namen gelistet sein. Nicht als Abfüller, sondern als Erzeugerabfüllung. Dann weißt du, da hält einer mit seinem Kopf und seinem Namen für die Qualität hin.
Glaubwürdigkeit.
Ja, das ist eine Glaubwürdigkeit. Und auf der anderen Seite steht eine Abfüllnummer oder ein Abfüller. Ja? Und das ist natürlich was ganz anderes. Da steht irgendeine Nummer drauf oder irgendwas. Jetzt das Ganze wird jetzt noch überlagert von total schnuckeligen Etiketten, hochdesignt, ja, für 1,99. Das, was früher vor 10 Jahren noch eine echte Markus Schneider als Marke, der hat wirklich neue Etikettensprache entwickelt in Deutschland für Supermarktweine. Und das wird ganz schnell übernommen. Und heute kannst du vom Etikett eigentlich gar nichts mehr sagen, weil die alle cool ausschauen. Es ist eine totale Verbreiung, eine Uniformisierung, immer zu eurem Nachteil. Unsere Branche verarscht euch ganz gezielt. Sie will diese Intransparenz und sie hat als einziges Argument den Preis.
Ja, das hast du ja immer, wenn du so eine hohe Komplexität hast, ja, hast du die Zugangsbarriere und dann will in einer Minute eine Konsumentscheidung treffen, uninformiert.
Ja.
Will am Abendessentisch halbwegs gut dastehen, dann will ich mir was kaufen. Jetzt
rufe
ich jetzt den Klaus an.
Dann hast du eigentlich genau zwei Kriterien. Ich sage, ich kaufe was aus der Toskana, die Region, oder du hast die Rebsorte.
Und wenn jetzt aber der Boden so einflussreich ist, plus der Winzer noch mal einflussreicher, dann ist doch die Rebsorte total unentscheidend.
Du denkst mit, du bist gut, absolut. Letztlich ist die Rebsorte unentscheidend. Sie gibt die Tönung.
Ja.
Ja, ein Riesling ist saurer als ein Silvaner, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben. Aber du kannst natürlich über deine Arbeit im Weinberg die beiden Weine auch stilistisch fast vertauschen.
Ich muss jetzt Winzer kennenlernen. Ich kenne keinen einzigen.
Das ist Achtung. Das gilt als Zutrittsbarriere zu unserer Branche. Unsere Branche ist meisterhaft darin, elitär etwas vorzugeben, ja, und zu sagen, Barrieren zu schaffen. Du musst Winzer kennen, Rebsorten, Jahrgänge, sonst hast du keine Chance. Völliger Stoß.
Wie mit der Finanzbranche, das habt ihr da gemeint. Früher noch, ja, die genau. Demokratisiert sich.
Lass es weg. Sondern trau dich zu probieren und kauf dir mal beim Fachhandel eine Flasche, wo du weißt, das ist gut. Und trink dich da mal ein. Du hast alles im Gesicht, was geht. Du musst es nur probieren, du musst es nur trainieren. Wir brauchen diese ganzen Zugangsbarrieren nicht mehr, das ist vorbei. Und du hast eben genau, und das ist das Spannende dran, abseits dieser großen Namen, Junge, die da jetzt reinkommen, die auch über die Naturweinbewegung da reinkommen und die wirklich extrem spannende Weine machen. Ihr dürft eins nicht vergessen, Wein ist so elitär geworden und sozial so hoch gehängt, dass die Grundstückspreise, zum Beispiel in Burgund, Hektar 1,4, 1,7 Millionen, das rentabilisierst du, 10.000 Quadratmeter, das rentabilisierst du nie. Das heißt, es kaufen sich die ganz großen Häuser und damit zerstörst du komplette Strukturen. Wir bilden aber zugleich so viele junge Winzerinnen und Winzer aus zurzeit, wie noch nie in der Geschichte. Und was machen die? Die gehen in die abgekacktesten Weinbauregionen, wo der Hektar keine 5.000 Euro kostet, mit wahnsinnigem Wissen, die haben auf der ganzen Welt gearbeitet, und beleben alte Rebflächen wieder. Und auf einmal entsteht was, dass du dort nämlich ganz tolle Weine kriegst, die zum Teil viel spannender sein können als die großen Marken, wo die Pulle 300 Euro kostet.
Machen die auch Instagram?
Die machen auch Instagram.
Also machen die auch Social Media?
Das große Problem ist ja die Schnittstelle. Wie kriegt der seine Schnittstelle zum Markt? Also, dort gibt es Messen und die machen natürlich sehr viel Instagram. Social Media ist für die das Lebenselixier.
Sonst könnten sie es gar nicht machen. Gerade die Jungen.
Ja.
Also, das heißt, wir haben jetzt gelernt, Charlina, ich glaube auch für dich zur Orientierung, aber auch für mich.
Danke.
Es ist von all den Angeboten, die man hat im Label-Bereich, es sind die Menschen, die Winzer, die Winemaker, nach denen man sich richten soll. Und wir sehen uns in 14 Tagen zum nächsten spannenden Thema. Dankeschön.
Brand Trust Live.
Schon geschafft.
Sehr schön. Wer ist Peter Bier?
Richard Bier.
Ja, klar.
Natürlich nicht.
Das war schön.